Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute fortfahren in der Predigtreihe über den Propheten Habakuk und kommen zu Kapitel 2. Habakuk Kapitel 2 und wir lesen das ganze Kapitel, die Verse 1 bis 20. Habakuk hatte gerade zu dem Herrn geschrien, gebetet. Und der letzte Vers dieses Gebetes ist Kapitel 2, Vers 1. Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Da antwortete mir der Herr und sprach: Schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit oder sie verzieht noch. Und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trüben. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und dazu kommt noch, dass der Wein tückisch ist. Der übermütige Mann oder der größenwahnsinnige Mann wird nicht bleiben. Er, der seinen Rachen weit aufgesperrt hat, wie das Totenreich und unersättlich ist wie der Tod, dass er alle Völker zu sich sammeln und alle Nationen an sich ziehen will, werde nicht diese alle einen Spruch über ihn anheben und ein Spottlied in Rätseln auf ihn anstimmen? Man wird sagen: Wehe dem, der sich bereichert mit dem, was ihm nicht gehört. Wie lange noch? Und der sich mit Pfandgut beschwert. Werden nicht plötzlich die aufstehen, die dich beißen werden, und die aufwachen, die dich wegjagen werden, sodass du ihnen zur Beute wirst? Denn wie du viele Völker geplündert hast, so sollen alle übrig gebliebenen Völker dich plündern, wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Wehe dem, der ungerechten Gewinn macht für sein Haus, um dann sein Nest in die Höhe anzulegen und sicher zu sein vor dem Unglück. Du hast beschlossen, was deinem Haus zur Schande gereicht, nämlich die Vertilgung vieler Völker. Und durch deine Sünden hast du deine Seele verwirkt. Ja, der Stein wird aus der Mauer herausschreien, und der Balken im Holzwerk ihm antworten. Wehe dem, der Städte mit Blut baut und Ortschaften auf Ungerechtigkeit gründet. Siehe, kommt es nicht von dem Herrn der Heerscharen, dass Völker fürs Feuer arbeiten und Nationen für nichts sich abmühen? Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Wehe dir, der du deinem Nächsten zu trinken gibst, und ihm deinen Bluttrank einschenkst und ihn auch betrunken machst, um seine Blöße zu sehen. Du hast dich an Schande gesättigt, statt an Ehre. So trinke auch du und zeige dein Unbeschnittensein. Die Reihe wird auch an dich kommen, den Becher aus der rechten Hand des Herrn zu nehmen, und Schande wird auf deine Herrlichkeit fallen. Denn die Gewalttat, die am Libanon begangen wurde, wird dann über dich kommen, und die Verheerung, die an den wilden Tieren begangen wurde und die sie in Schrecken versetzte, und zwar wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Ein gemeißeltes Bild, was nützt es, dass der Bildhauer es geschaffen hat? Was nützt ein gegossenes Bild und ein Lügenlehrer dazu? Denn der es gemacht hat, vertraut auf sein eigenes Machwerk, sodass er stumme Götzen verfertigt. Wehe dem, der zum Holz spricht: Wache auf! Und zum stummen Stein: Steh auf! Kann er denn lehren? Siehe, er ist in Gold und Silber gefasst, und es ist gar kein Geist in ihm. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du ganze Erde. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was Gott mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. So beginnt dieses Kapitel, und was wir dann hier in diesem zweiten Kapitel des Propheten Habakuk lesen, das ist die Antwort Gottes auf die Frage, die der Prophet Gott dem Herrn gestellt hat. Erinnern wir uns noch einmal, es begann ja mit dem Regime des gesetzlosen Königs Joachim in Jerusalem. Habakuk erflehte zu Gott, dem Herrn, und schließlich verhieß ihm Gott, der Herr: Ja, ich werde diesen Joachim richten, aber, und das war der Schock, der Richter des Königs Joachim, es wird der Gottlose, es wird der babylonische Herrscher Nebukadnezar sein. Und genau diese Antwort, nämlich, dass es die babylonischen Truppen sein werden, die dem Regime des Joachim ein Ende machen werden, das konnte Habakuk nicht auf die Reihe kriegen. Und diese Frage, sie drückte ihn so sehr, sie beherrschte ihn so sehr, dass er darauf eine brennende Antwort bekommen wollte. Es war so wie ein Soldat, der einsam auf seinem Wachturm sitzt und erblickt in der Ferne, was passiert da, was kommt jetzt als nächstes. Oder so wie ein Matrose im Aussichtskorb eines Schiffsmastes sich befindet, um nach Land auszuspähen. Und so stellt sich Habakuk auf seine Warte. Und dann gibt Gott die Antwort. Mehr noch. Der allmächtige Gott, der befiehlt dem Propheten, diese Antwort aufzuschreiben, sie in Tafeln zu graben, gleichsam einzumeißeln. So lesen wir in Vers 2. Damit man sie geläufig lesen kann. Und dieses Wort geläufig, das müssen wir hier sehr wörtlich verstehen. Gemeint ist, dass man diese Offenbarung im Laufen, gleichsam im Vorbeigehen, erfassen kann. Also offensichtlich hatte Habakuk den Auftrag, irgendwo in der Stadt Jerusalem, vielleicht an der Stadtmauer, vielleicht im Stadttor, eine Tafel oder ein großes Plakat anzubringen, an der jeder, der Vorbeigehenden die Antwort Gottes lesen kann. Nicht ähnlich wie wir heute Werbeplakate haben. Auch da ist der Sinn, dass die Leute die Botschaft gerade mal eben, wenn sie vorbeigehen oder vorbeifahren, vernehmen können. Eben, dass man sie geläufig lesen kann. Und genauso, Habakuk, sollst du das jetzt machen. Und von dieser Botschaft sagt Gott zunächst einmal, sie kommt nicht sofort. Das, was ich dir jetzt sage, das wird noch eine gewisse Zeit dauern. Vers 3, die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte oder auf die festgesetzte Zeit. Sie eilt auf das Ende zu, aber sie wird nicht trügen. Dass du noch etwas warten musst, heißt also nicht, dass es nicht kommt. Wenn sie sich verzögert, wenn sie sich verzieht, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Mit anderen Worten, Gott hat sein Wort gegeben und darauf, o Habakuk, kannst du dich verlassen. Vielleicht wird es noch 10 Jahre dauern, vielleicht noch 100 Jahre. Aber Gott steht zu seinem Wort. Und bei der Antwort, die Gott dem Propheten Habakuk nun gibt, und damit ja auch dem Volk, weil er sie öffentlich machen soll, wollen wir uns auf 3 Punkte konzentrieren, wollen wir 3 Punkte beachten. Und ich beginne diesmal hinten beim Kapitel. Wir wollen uns zunächst einmal die 5 Weherufe anschauen. Das sind die Verse 6 bis 19 aus Kapitel 2. Erstens also die 5 Weherufe. Und zweitens wollen wir uns dann anschauen, die Aussage in Kapitel 2, Vers 4. Was soll die in diesem Zusammenhang? Die Aussage, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und drittens wollen wir uns dann anschauen, wie dieses Wort, der Gerechte wird aus Glauben leben, im Neuen Testament aufgenommen wird. Zunächst also die 5 Weherufe, die wir in den Versen 6b bis 10 lesen. Das ist ganz sicher der Hauptteil dieses Kapitels. Und diese Weherufe, diese 5 Weherufe, sie beginnen alle mit einem Wehe, sind Gerichtsworte, die sich ganz offensichtlich gegen die heranrückenden babylonischen Heere richten. Und der Grundtenor dieser Weherufe ist, dass sie sich gegen den Größenwahn der Unterdrücker richten. Gehen wir sie mal im Einzelnen durch. Das erste Wehe, es richtet sich gegen die Raubgier der Unterdrücker. Vers 6b. Wehe dem, der sich bereichert mit dem, was ihm nicht gehört. Mit anderen Worten, der stiehlt, der seinen Hals nicht voll genug kriegen kann, der aufhäuft, der stiehlt, der plündert, der brandschatzt. Wie lange noch? Der sich mit Pfandgut beschwert, der also sogar noch die Leute pfändet. Werden die nicht plötzlich aufstehen, die dich beißen werden, und die aufwachen, die dich wegjagen werden, sodass du ihnen zur Beute wirst? Was heißt das? Das heißt, einmal wird das Gericht über dich, Babylon, kommen. Einmal bist du dran. Einmal werden die Völker dich ausplündern, genauso wie du jetzt die anderen Völker ausgesaugt, ausgeplündert hast. Du kommst auch einmal dran. Denn Vers 8, denn wie du viele Völker geplündert hast, so sollen alle übrig gebliebenen Völker dich plündern, wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Und diese Raffgier, der Eroberer, der Unterdrücker, Sie wird dann im zweiten Wehe noch unterstrichen. Vers 9 bis 11. Wehe dem, der ungerechten Gewinn macht für sein Haus, um dann sein Nest in die Höhe anzulegen und sicher zu sein vor dem Unglück, der sich selbst absichert. Du hast beschlossen, was deinem Haus zur Schande gereicht, nämlich die Vertilgung vieler Völker. Und durch deine Sünden hast du deine Seele verwirkt. Ja, der Stein wird aus der Mauer herausschreien und der Balken im Holzwerk ihm antworten. Mit anderen Worten, dein zusammengeraubter Luxus, er wird dich einmal anklagen. Das ist der Sinn hiervon. Der Stein wird aus der Mauer herausschreien. Der Balken im Holzwerk ihm antworten. Deine Schwelgerei mit dem Raubgut, dein Protzen mit dem, was du zusammengeraubt hast, es wird dir zur Anklage werden. Im dritten Wehe werden die Chaldäer angeklagt, wegen ihres selbstherrlichen und machtbesessenen, ja soll ich sagen, Imperialismus. Wehe dem, der Städte mit Blut baut, Ortschaften auf Ungerechtigkeit gründet. Siehe, kommt es nicht von dem Herrn der Heerscharen, dass Völker fürs Feuer arbeiten und Nationen für nichts sich abmühen? Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Ich habe jetzt nochmal die Verse 12 bis 14 gelesen. Städte gründen. Städte, das waren befestigte Ortschaften. Das bedeutet Macht. All das hat seine Zeit. All das wird einmal vorübergehen. Aber nicht nur das. Nicht nur, dass alles vergänglich ist. Nicht nur, dass du selbst einmal rankommst. Das vierte Wehe wird noch deutlicher. Hier spitzt der Herr es gleichsam noch zu. Was passiert denn mit den Unterdrückten, mit den ausgebeuteten Völkern? Wehe dir, der du deinem Nächsten zu trinken gibst und ihm deinen Gluttrank einschenkst und ihn auch betrunken machst, um seine Blöße zu sehen. Du hast dich an Schande gesättigt statt an Ehre. So trinke du auch und zeige dein Unbeschnittensein. Die Reihe wird auch an dich kommen, den Becher aus der rechten Hand des Herrn zu nehmen, und Schande wird auf deine Herrlichkeit fallen. Was will der Herr hier sagen? Es geht hier in gewisser Weise um die Ehre auch der unterdrückten Völker, auch der ausgeplünderten Völker. Die trittst du mit Füßen. Ihr habt die unterdrückten Völker in der widerlichsten Weise in den Schmutz, in den Dreck getreten. Dieses wird hier angedeutet durch das Betrunkenmachen des Nächsten, um seine Nacktheit anzuschauen. Hier geht es eigentlich nicht um irgendwas, was mit Sexualität zu tun hat, sondern es geht hier um Erniedrigung des anderen Volkes. Was hier über das Trunkensein, über die Nacktheit gesagt worden ist, das ruft natürlich in Erinnerung ein anderes Ereignis, das seinerzeit Ham mit seinem Vater Noah machte. Auch er genoss einst von der Nacktheit seines trunkenen Vaters. Wir lesen es in 1. Mose Kapitel 9, Vers 22. Auch deine Ehre wird einmal in den Dreck getreten werden. Vergiss das nicht. Gott ist ein Rächer. Und Gott sieht die Ungerechtigkeit durchaus. Dann noch etwas spricht der Herr hier im vierten Weheruf an. Es geht um die Ausbeutung, so kann man es mal generell sagen, um die Zerstörung der Schöpfung. Verse 17 und 18. Denn die Gewalttat, die am Libanon begangen wurde, wird dann über dich, Babylon, kommen. Die Verheerung, die an den wilden Tieren begangen wurde und die sie in Schrecken versetzte, und zwar wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Bereits die Assyrer, aber noch mehr die Babylonier, sie waren berüchtigt dafür, dass sie für ihre militärischen Unternehmungen und für ihre exorbitanten Paläste und Prunkbauten unsagbar viel Bäume fällten. Und namentlich auf dem Libanongebirge gab es Jahrhunderte alte, prachtvolle Zedern, die fielen alle um, wurden alle rücksichtslos umgehackt, um Belagerungswerkzeuge damit zu basteln und auch Luxusgüter. Ausbeutung, Ausplündern, Zerstörung der Schöpfung. Und ferner wird auch das angedeutet, dass diese Soldaten, aber auch diese Holzhacker da an übermäßigen Jagdfesten sich erfreuten, Jagd auf wilde Tiere machten und dies als, ich sag mal, nützliches Kampftraining für Kriegsübungen herhalten musste. Verheerung, die an den Tieren begangen wurde. Das hat nichts damit zu tun, dass ich um der Tiere willen lebe, aber dass ich auch hier die Schöpfung kaputt mache, zerstöre. Die gewaltigen Umweltschäden an Tieren, an Bäumen, an Fauna, an Flora, eben das ist eine unmittelbare Folge des rücksichtslosen, herrschsüchtigen, alles niederwalzenden Auftretens der Babylonier, bei Babylonier. Und Gott spricht auch darüber sein Wehe. Und schließlich das fünfte Wehe. Dieses Auftreten, es wurde getragen von dem babylonischen Götzendienst, sagen wir, von der babylonischen Ideologie. Wehe dem, der zum Holze spricht, wache auf. Vers 19. Und zum schweigenden Stein stehe auf. Kann er denn lehren? Kann er dir etwas beibringen? Siehe, es mit Gold und Silber überzogen. Er sieht sehr prachtvoll aus. Aber Leben, Odem, das haben diese Götzen nicht. Das haben diese Ideologien nicht. Das ist das Kennzeichen dieser Götter. Großartig geschmückt, herrlich, prachtvoll, aber ohne Leben, ohne Odem. Das sind die Gerichtsworte über Babylon. Habakuk, vergiss nicht, auch Babylon wird einmal an die Reihe kommen. Aber natürlich erhebt sich hier die Frage, gelten diese Weherufe über den Größenwahn, über das Anhäufen, den Luxus auf Kosten anderer, unterdrückter, versklavter Völker, über das Anhäufen von Reichtümern, die man sich angeeignet hat, durch Erpressung, Ausbeutung, unsinnige Verzierungen, die ökologische Ausbeutung von Landschaften, galt das nur für die damalige Zeit? Gilt das ausschließlich für die Babylonier oder die Chaldäer? Ich will auf diese Frage folgendermaßen antworten. Zunächst einmal erstens, es fällt ja auf, dass in diesem ganzen Abschnitt nicht ausdrücklich von den Babyloniern die Rede ist. Sie werden nicht ausdrücklich hier mit Namen genannt. Natürlich ist an sie gedacht, aber noch einmal, sie werden hier nicht ausdrücklich erwähnt. Zweitens, wenn wir mal diese Weherufe lesen, dann fällt uns auf, dass hier eigentlich ziemlich verallgemeinernd gesprochen wird. Nicht Vers 9. Wehe dem, der ungerechten Gewinn macht für sein Haus um dann sein Netz in die Höhe anzulegen. Sicher zu sein vor dem Unglück, der bei allem nur seine eigene Sicherheit im Auge hat. Wehe dem. Es wird sehr allgemein gesprochen. Oder auch Vers 12. Wehe dem, der Städte mit Blut baut und Ortschaften auf Ungerechtigkeiten gründet. Und drittens, ich weise noch einmal auf das hin, was wir in der ersten Schriftlesung lasen in Jeremia 22. Auch an Joachim und an seiner Clique wird kritisiert, dass sie ihre Häuser mit Zedernholz füllen, im Luxus schwelgen, während die anderen erdrückt werden, unterdrückt werden. Und dann viertens, dann können wir nochmal schweigen über den letzten Weheruf. Das, was hier über den Götzendienst gesagt ist, über das Machen von Bildern, all diese Machwerke, um dann vor ihnen niederzufallen und sie zu verehren. Ja, ich bin davon überzeugt, dass diese Weherufe, die ja in Jerusalem auf einer großen Tafel angebracht worden waren, die waren nicht nur für die Babylonier gedacht. Sie waren nicht nur an die Babylonier gerichtet. Dafür hatten sich die führenden Kreise Jerusalems schon viel zu sehr auch an die Kultur, auch an die Denkweise der Babylonier angepasst. Und folglich müssen auch diese Kreise in Jerusalem diese Weherufe hören. Sie gelten auch für sie. Das ist der Grund, warum es heißt in Kapitel 2, Vers 4, schreibe sie auf, graviere sie ein, dass man sie geläufig im Vorbeigehen lesen kann. Auch im Volk Gottes ist vor dem Größenwahn zu warnen. Nicht nur, weil wir immer wieder auch in der Gefahr stehen, uns anzupassen, sondern weil der Herr, wie es hier heißt, ein Rächer von allem Unrecht ist, ungeachtet von welcher Seite er kommt. Und schließlich weise ich hin auf den letzten Vers dieses Kapitels, mein fünfter Punkt. Wie heißt es hier? Aber der Herr ist in seinem Tempel, schweige vor ihm, ganze Erde. Jeder hat vor Gott, dem Allmächtigen, zu schweigen und zuzuhören. Nicht nur die anderen. Nicht nur die Babylonier. Auch die Bevölkerung in Jerusalem. Die fünf Wehe, natürlich, sie sind gesprochen in Richtung auf die Babylonier. Aber gerade der letzte Vers, Kapitel 2, Vers 20, macht deutlich, dass hier eine universale, eine allgemeine Perspektive ist. Das Böse, das sagt Gott hier, es wird nicht in dieser Welt triumphieren. Eine Zeit lang. Vielleicht länger, als wir meinen, es auszuhalten. Aber dann kommt das Wehe Gottes. Es mag sein, dass uns die Zeit bis zum Eingreifen Gottes zu lange vorkommt. Aber das Wehe Gottes, es kommt über die Unterdrücker, über die Ausbeuter, über diejenigen, die die Umwelt schänden. Wir können hier in den profanen Geschichtsbüchern schon nachlesen und sehen, die Ägypter, einst eine Großmacht, die Assyrer, die Babylonier, die Griechen, die Römer, sie waren alle einst mächtig und meinten, ihre Reiche zu bauen für Jahrtausende. Sie sind alle zugrunde gegangen. Und in unseren Tagen haben wir das wieder mal erlebt an Sowjetrussland, als es zerfiel. Habakuk vergisst das eine nicht. Gott steht über allem. Aber das ist nicht alles, was Gott diesem Habakuk sagt. Ich denke jetzt vor allem, und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, an Kapitel 2, Vers 4b, der Gerechte, er wird aus Glauben leben. Denn bevor Gott der Herr im Einzelnen diese Gerichtsbotschaft über die Gottlosen verkündet, nimmt der Herr gleichsam Habakuk bei der Hand und er stellt ihm die Frage: Habakuk, hast du bei deinen Klagen, die ja Anklagen gegen mich, gegen Gott sind, nicht eigentlich vergessen, mit wem du es zu tun hast? Habakuk, deine kritischen Fragen an meine Adresse, es mag ja sein, dass du es nicht verstehst, aber ist dir klar, dass deine Klagen sich in Anklagen verwandelt haben? Kapitel 2, Vers 1. Ich will in Erfahrung bringen, was Gott mir auf meine Klage, und das Wort im Hebräischen hat die Nebenbedeutung von Anklage, sagen will. Der Prophet Habakuk, er ist hier bei seinem Gebet sehr ungeduldig und damit auch ungläubig. Und so besteht Gott der Herr gegenüber seinem Knecht, deinem Propheten, erst einmal darauf: Habakuk, dieses Werk, was ich jetzt tue, es ist ein merkwürdiges, es ist ein fremdes. Es ist vielleicht für dich ein rätselhaftes Werk, aber nimm das aus der Hand Gottes an. Dies hat natürlich auch für uns eine große Aktualität. Wie Gott über die Tyrannen, über die Gewaltherrscher in der Geschichte denkt, das ist keineswegs undeutlich. Und wenn es uns unklar ist, dann lesen wir noch einmal in einer stillen Stunde heute Kapitel 2, Vers 6. Das ist sehr, sehr deutlich in den Weherufen. Gott kommt nicht zu spät. Aber es ist auch so, dass dieser Gott diese Werkzeuge, Babylonier, ruft, gebraucht, wenn er es für erforderlich hält, als seine Gerichtswerkzeuge. Und Habakuk, wenn du dann die Frage stellst, dürfen das alles die Babylonier? Wie lange noch, Herr? Mit dem kritischen Unterton: Herr, jetzt mach mal Schluss. Habakuk, hast du deine Stellung mir gegenüber eingehalten? Lesen wir nochmal Kapitel 2, Vers 4 im Zusammenhang. Wir nehmen ja gerne diesen zweiten Teil von Vers 4 raus. Wie beginnt dieser Vers? Er beginnt mit einer Aussage: Siehe, der Vermessene oder der Aufgeblasene oder der Maßlose, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Gedankenstrich. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. An wen denkt Gott hier, wenn er sagt, dass in der Seele des Maßlosen, des Aufgeblasenen Unaufrichtigkeit herrscht? Es gibt gar keine andere Möglichkeit, als dass Gott hier Habakuk höchstpersönlich selbst meint. Habakuk, jetzt lass uns mal nicht über den bösen Jojakim sprechen. Und jetzt lass uns mal nicht erst reden über Nebukadnezar und über die Babylonier. Jetzt sprechen wir hier einmal über dich. Du bist es, Habakuk, der vor mir vermessen auftritt. Du, Habakuk, bist der, der seine Stellung vor Gott nicht bedacht hat. Als du mit dem Unterton des Anklagens gefragt hast, darf Gott den Nebukadnezar als Gerichtswerkzeug einsetzen? Und damit hast du die Grenze gegenüber Gott nicht eingehalten. Hier bist du in deiner Seele, ich sag's mal, ausgerastet. Du, Habakuk, du hast vergessen, dass der Glaubende, dass der Gerechte durch Glauben lebt. Und noch deutlicher wird er dann gleich im nächsten Vers, in Vers 5a. Dazu kommt noch, dass der Wein tückisch ist. Was soll diese Aussage hier über den Wein könnte man fragen. Nun, anhand dieses Weines macht Gott eines deutlich, was ein Vermessener ist, was ein Maßloser ist. Er tritt auf wie ein Betrunkener. Habakuk, wie du hier vor Gott trittst, wie du hier protestierst, das ist Ausdruck davon, dass deine Seele angeschwollen ist, dass sie vermessen ist. Du bist geistlich, soll ich mal sagen, besoffen. Du verhältst dich wie einer, der schon lange keine Macht mehr über sein Lenkrad hat und dennoch weiter, immer weiter rast. Habakuk, du hast dich in einen Wahn hineingesteigert und lebst damit im Aufstand gegen Gott. So ruft Gott hier zunächst einmal seinen Knecht zur Ordnung. Der übermütige Mann, Vers 5b, der übermütige Mann wird nicht bleiben. Er, der seinen Rachen weit aufgesperrt hat, wie das Totenreich und unersättlich ist wie der Tod, dass er alle Völker zusammen und alle Nationen an sich ziehen will. Da könnte man fragen, an wen denkt Gott hier? An Joachim? An Nebukadnezar? An Habakuk? Nun, am Schluss dieses Verses ganz sicher an Nebukadnezar. Aber man hat doch den Eindruck, das geht hier ineinander über. Ihr drei, Habakuk, Joachim und Nebukadnezar, seid euch in einem eins. Ihr habt eure Stellung gegenüber Gott aus dem Auge verloren. Ist der Wahn, ist der Übermut nicht bei euch allen derselbe, dass ihr alle nicht mehr wisst, wer im Regiment ist? Das ist die Ursünde des Menschen, der Größenwahn. Habakuk, einer, der so redet, wie du geredet hast, der tritt vermessen auf. Der ist wie einer, der seinen Mund aufreißt wie das Totenreich, indem er dann alles verschluckt. Weißt du nicht, wie endlich du bist? Und wenn Gott nun in diesem Zusammenhang sagt, der Gerechte wird durch Glauben leben, dann ist das zunächst einmal eine Ermahnung an Habakuk. Habakuk, er hatte sich zum Sprecher der Gerechten in Jerusalem gemacht. Wir können noch mal lesen, Kapitel 1, Vers 4, wo er klagt, wo er Gott gegenüber klagt. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht durch. Denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Hatte Habakuk nicht recht mit seiner Kritik? Ja, natürlich. Und im Vergleich zu Joachim und seinem Regime und dem noch schlimmeren Nebukadnezar war Habakuk durchaus auch ein Gerechter. Ja, es gibt hier Abstufungen. Nicht jeder ist ein Massenmörder. Aber Habakuk, wie du hier geredet hast mir gegenüber, das ist, als wenn dir der Wein zu Kopfe gestiegen ist. Als ob dir die Chaldäer zu Kopfe gestiegen sind. Und dieser Wein ist tückisch. Und da ruft Gott seinen Knecht zur Ordnung. Und damit zum Glauben. Der Gerechte erlebt durch oder aus Glauben. In Kapitel 1, Vers 5 hatten wir gelesen, dass Gott ein Werk tut. Ihr würdet es nicht glauben. Es ist unglaublich, was da geschieht. Wie diese Lawine der Babylonier heranrollt und alle Völker unter sich verschlingt, unterdrückt. Aber hier sagt Gott der Herr zunächst einmal, Habakuk, du machst dich zum Sprecher der Gerechten in Jerusalem, dann verhalte dich auch so, wie ein Gerechter. Und die Gerechtigkeit, die bekommst du nur und behältst sie nur, wenn du glaubst, wenn du dich vertrauensvoll diesem Gott unterordnest. Wie dunkel, wie finster das Geschehen in dieser Welt dir auch immer vorkommt. Es sind die Chaldäer. Es ist der König Joachim, der hier als Wein bezeichnet wird, mit Wein verglichen wird. Vom Wein gibt's Taumel, Betäubung, Benebelung, Berauschung bis hin zur Verblödung aus. Menschen, sie werden durch Wein, durch Alkohol vermessen. Gerade dadurch verlieren sie ihre Würde. Genau wie ein Betrunkener dadurch gekennzeichnet ist, dass er die Verhältnisse, die Proportionen aus dem Auge verliert, so verhältst du dich hier, Habakuk, vor mir. Und das geht nicht. Schlimm, was in Jerusalem passiert durch Joachim. Es wird noch schlimmer, wenn die Babylonier kommen. Ja, es kann uns überfallen. Aber halten wir eins fest, unsere Stellung gegenüber Gott. Es kann sein, dass wir so unter dem Eindruck des Zeitgeschehens kommen, dass wir so völlig aus dem Auge verlieren, wer Gott ist und dass er im Regiment sitzt. Das ist der letzte Vers dieses Kapitels. Vielfach nennt man das heute ja so, wenn man so vor Gott auftritt, Freimütigkeit oder unbefangen sein. Oder man habe sich hier an Hiob orientiert. Vergessen wir eins nicht. Hiob kämpfte zunächst einmal gegen das falsche Gottesbild seiner Freunde. Und als Gott ihm dann selbst begegnete, da sagt er nur noch eins. Da heißt es, da lege ich meine Hand auf meinen Mund und ich will nicht mehr reden. Es begegnen uns immer wieder Menschen, die müssen sehr tiefe Wege gehen. Und wer hat nicht Verständnis dafür, dass sie dann verbittert sind? Dass sie auch mal ausrasten. Dass sie auch mal die Frage stellen, warum, wieso und warum alles gerade mir? Trotzdem, bitte vergessen wir es nie, dass wir immer in unserem Gebet und in unserem Flehen vor Gott, dem Allmächtigen, stehen. Der Name des Heiligen Gottes ereignet sich nicht als eine imaginäre Adresse für meinen Unmut und für meinen Frust. Platt gesagt, Gott der Herr hat es nicht nötig, für unsere Missstimmungen als Notrufsäule zu fungieren. Im Glauben leben, das heißt auch, dass dir der Wein dieser Welt nicht zu Kopfe steigt. Ja, wir können durch das Geschehen um uns herum so benebelt werden, dass wir wie Tiere werden. Nicht nur Habakuk. Auch der Prophet Jeremia, er musste einmal zur Ordnung gerufen werden. Wir haben es vorhin gelesen in Jeremia Kapitel 15. Da betet Jeremia auch zu Gott. Und was sagt er? Jeremia 15, Vers 18. Willst du, o Gott, mir sein wie ein trügerischer Bach, wie Wasser, die versiegen? Dass du nicht mehr meine Quelle bist, so meint Jeremia zu Gott zu reden. Und was ist dann die prompte Antwort von Gott darauf? Ein Vers später, Vers 19. Gott sagt, wenn du umkehrst, mit anderen Worten, wenn du Buße tust, so will ich dich wieder vor mein Angesicht treten lassen. Wenn du das Edle von dem Unedlen scheidest, dann sollst du wieder mein Mund sein. Mit anderen Worten, Jeremia, erst mach mal deinen Mund sauber. Spül erstmal deinen Mund ganz durch, bevor ich weitere Verwendung für dich habe. Deine Worte richten sich gegen dich. Der Gerechte, er wird aus Glauben leben. Und Glauben bedeutet hier Gott vertrauen. Gehen wir noch kurz darauf ein, wie dieses Wort aus Habakkuk 2, Vers 4b im Neuen Testament zitiert wird. Also unser dritter Punkt. Es sind für diejenigen, die mitschreiben wollen, drei Stellen. Einmal Römer Kapitel 1, Vers 17, dann Galater Kapitel 3, Vers 11 und dann noch einmal Hebräer Kapitel 10, Vers 38. Und dass dieses Wort, der Gerechte wird aus Glauben leben, dreimal im Neuen Testament zitiert wird, das allein kann uns schon darauf weisen, wie wichtig, wie entscheidend, was für eine zentrale Aussage dieses Wort ist. In Habakkuk 2, Vers 4, wir sahen es, steht diese Aussage gleichsam als eine Art Einschub da. Gott erinnert damit Habakkuk an das, das ihm eigentlich hätte bekannt sein sollen. Habakkuk, ist es nicht so, dass der Gerechte, wenn er denn ein wirklicher Gerechter ist und sich seine Gerechtigkeit nicht nur einbildet und damit sich sehr wie Gott verhält, sehr heuchlerisch verhält, dass du dann durch Glauben lebst? Wenn Habakkuk hier von Leben spricht, dann meint er nicht das tägliche Verhalten, dafür hat die Bibel das Wort Wandeln, sondern Leben meint hier, dass du dadurch Leben bekommst, dass dies dann die Quelle deines Lebens ist, wenn du Gott glaubst, wenn du ihm vertraust. Die erste Stelle, in der Habakkuk 2, Vers 4 zitiert wird, steht in Römer Kapitel 1, Vers 17. Ich lese sie mal. Es ist das bekannte Wort, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, jetzt kommt das Wort aus Habakkuk 2, der Gerechte wird aus Glauben leben. Nicht in dieser Stelle liegt die Betonung eindeutig auf dem Wort aus Glauben. Du empfängst das Leben. Du empfängst Leben aus Gott durch den Glauben und sonst nicht. Die zweite Stelle, wir finden sie in Galater Kapitel 3, Vers 11. Ich lese einmal ab Vers 10. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, diese sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn, jetzt kommt das Wort wieder, der Gerechte wird aus Glauben leben. Hier liegt die Betonung auf dem Wort der Gerechte. Wie bist du vor Gott gerecht? Indem du die Werke des Gesetzes tust? Nein, sagt Paulus, indem du glaubst. Der Gerechte, er wird leben aus Glauben. Er wird aus Glauben Leben empfangen. Und dann die dritte Stelle, Hebräer 10, Vers 38. Ich lese um des Zusammenhangs willen aus Abvers 35. Da ermahnt der Schreiber des Hebräerbriefes. Und wir haben hier eine ähnliche Situation wie in Habakkuk. Er sagt, so werft eure Zuversicht nicht weg. Auch damals war die Gemeinde ziemlich bedrückt. So werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll. Und er wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Welche Verheißung denn? Nun genau die Verheißung, die hier in Habakuk 2, Vers 4 geschrieben ist und die dann auch der Schreiber des Hebräerbriefes zitiert. Nämlich der Gerechte, wie wird er leben? Durch Glauben. Und was heißt es dann, dass jemand zurückweicht? Dass jemand nachlässig wird? Das meint nichts anderes, als dass der Gerechte nicht mehr länger im Glauben verharrt. Dass er ungeduldig wird. Dass er sich innerlich distanziert von Gott. Dass wir ihm Ratschläge geben, wie er sich verhalten sollte, wie er das doch alles in dieser Welt hier besser machen könnte. Dreimal wird dieses Wort aus Habakuk 2, Vers 4 im Neuen Testament zitiert. Und wenn wir so wollen, jedes Mal liegt die Betonung, der Akzent, vielleicht besser gesagt, auf etwas anderem. Einmal auf Glauben, in Römer 1, auf Gerecht, in Galater 3, und auf Leben, hier in Hebräer 10. Das Kapitel 1 des Propheten Habakuk, es endete mit der Frage, Herrgott, wie ist das eigentlich? Darfst du das eigentlich, die Babylonier einsetzen? Das Kapitel 2 endet mit der Aufforderung, der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still, schweige, du ganze Erde. Damit ist unsere Stellung gegenüber Gott angegeben. Sie ist wieder zurechtgerückt worden. Es ist nur durch Glauben, dass der Gerechte dem Gericht entkommt, auch dem Endgericht. Es ist nur durch Glauben, dass der Gerechte das Leben, auch das ewige Leben empfängt. Und wie das dann ganz praktisch aussieht. Wie Habakuk dann aus seinem Klagen in das Jubeln kommt, das lesen wir in Habakuk Kapitel 3. Und wenn wir das alles nicht beachten, dann fallen wir alle, die sogenannten Unterdrücker, die sogenannten anderen, die größenwahnsinnig sind, und auch wir, die Unterdrückten, unter dasselbe Urteil. Gerettet wirst du durch Glauben. Leben empfängst du durch Glauben. Vergiss das nicht. Amen.